So, darf ich bitte jetzt um Aufmerksamkeit ersuchen, damit ich auch meine Stimme zu Ihnen durchbringen kann, also sondern auch deswegen, damit das daraus Folgende zu Ihnen bringen kann. Und das wäre zunächst einmal eine Frage, die schon das Lehrveranstaltungsende betrifft, nämlich wie das ausschaut mit den Prüfungen. Ja? Also grundsätzlich mache ich die Prüfungen mündlich. Ich halte wenig davon in der Philosophie, schriftliche Prüfungen zu machen, wenn möglich mit einem Multiple Choice Fragebogen. Das würde sich so manche klassisch philosophischen Grabe unter das zurecht. Nein, ich mache das mündlich und zwar so, dass ich mehrere Prüfungsblöcke anbiete und am Ende des Semesters, das heißt, wir werden hier die letzte Vorlesung haben. Also die nächste ist am 13. Jänner erst, weil der erste mögliche Jänner-Mittwoch zusammenfällt mit dem Dreikönigstag, was am Feiertag ist. Also wir setzen dann fort am 13. Jänner. Und am 13. und am 20. mache ich noch so ein paar Vorlesungseinheiten. Und am darauffolgenden 27. Ich hoffe, ich habe den Kalender richtig im Kopf, wenn jemand bei einem bei Ihnen hat, schauen Sie rein und korrigieren Sie bitte. Ja. Also am 27. Jänner werde ich schon einmal einen ersten Prüfungsblock machen. Also etwa von 10 Uhr vormittags oder so bis zum Nachmittag hin. Ja. Einen darauffolgenden Tag wahrscheinlich noch am Donnerstag. Den 21. Donnerstag den 28. Ja, und auch noch am Freitag den 29. Ja. Da können wir dann im Jänner das Auslangen finden. Ich mache das so, dass ich dann, und das sage ich Ihnen dann im Detail noch im Jänner, ja, also die genauen Terminlichkeiten, und ich werde dann auch an meiner Zimmertür, das ist im dritten Stock des neuen Institutsgebäudes auf dem Zimmer A0302 Eintragungslisten aufhängen für die Prüfungsseiten. Die finden bei mir in diesem Zimmer statt. Das brauchen Sie nicht erschrecken, Sie brauchen nicht befürchten, dass Sie jetzt alle da vor der Tür sich schauen müssen, sondern ich mache das so, dass ich also je halbstündig bis zu 4 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu mir reinbitte. Ja. Und das halt über einige Stunden hinweg, nicht? Und damit lassen Sie das schon machen. Also wenn Sie sich dann rechtzeitig eingetragen haben, wissen Sie auch, wann Sie kommen sollen, und dadurch erübrigt sich der Stau vor meinem Zimmer. Ja? Also das sind jetzt 3 praktisch organisatorische Fragen. Ich werde dann die letzte, ich habe heute vor, noch Ihnen zu Plessner einiges zu sagen, und ich werde das dann auch noch fortsetzen beim nächsten Jänner-Termin, also am 13. Jänner. Zu Piaget werde ich nur andeutungsweise kommen. Wir werden mit Plessner abschließen, denn ich werde dann am 20. die Zeit nutzen, um eine Vorlesungszusammenfassung zu geben, und da werde ich Ihnen zwar, ist das schon nach Weihnachten, natürlich aber trotzdem ein bisschen was verpacken, als nachweihnachtliches Geschenk, nämlich einige mögliche Prüfungsfragen, ja, die da drinnen stecken. Ja, ja, können. Wobei ich sagen möchte, also ich betreibe das mögliche Prüfen nicht als jetzt also Ausquetschungsakt, ja, mit Fragen wie, also bitte, welche Schuhgröße hat Plessner im Jahr 1927 getragen, ne? Also der Dinge nicht fragen, sondern es geht darum, dass wir schauen, dass wir, oder dass ich schaue, dass ich den Eindruck gewinnen kann, dass sie in gröberen Sinnzusammenhängen Zugänge zu den Themen gefunden haben. Ne? Also das ist der Sinn der Sache der mündlichen Prüfung, und da ich der Auffassung bin, dass man sowas
schriftlich in der Philosophie zu einer Vorlesung schwer erheben kann, machen Sie eben. Ja. Im Übrigen gibt es dann, wenn das jemand nicht schaffen würde, im Jänner noch zur Prüfung zu kommen, die Möglichkeit, in den darauffolgenden Sprechstunden des Sommersemesters und darüber hinaus die mündliche Prüfung abzulegen. Da brauchen Sie sich dazu nicht anmelden. In der Regel ist das so, dass das Minderheiten sind. Machen wir gerne eine Stichprobe. Wer würde glauben, es von Ihnen im Laufe des Jänner noch zu schaffen, zur Prüfung zu kommen und das auch zu wollen? Also Sie sehen, das ist die große Mehrheit. Ja? Weil sonst hätte es keinen Sinn, weil sonst würde, wenn da drei zur Prüfung kommen, ne, die Jänner, dann haben wir nachher den großen Stau. Ich mache das so, diese Prüfungsmöglichkeiten zu den Sprechstundenzeiten halte ich ohne Voranmeldungen. Sie können einfach kommen. Und machen, sollen irgendwelche mündliche Prüfung ablegen zur Vorlesung des Wintersemesters 90. Ne? Ja, es wird immer wieder auch die Frage gestellt, wie lange geht das? Es ist ja so, bei prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen, also bei Übungen, Seminaren gibt es Fristen. Ja, das wissen Sie. Aber bei Vorlesungen gibt es die nicht. Wenn ich daher gefragt werde, wie lang bitte kann ich kommen, um die Prüfung zu machen, sage ich spätestens bis zum wechselseitigen Ablehnen. Ja, wie lange ist die? Ja, also soweit, also zu den Prüfungsmodalitäten. Haben Sie dazu Fragen noch? Ich glaube, bitte. Ich werde diese Liste schon gleich dann nach den Weihnachtsferien ausgeben. Ja? Da können, dass Sie sich dann schon eintragen. Ja. Also es ist grob geschätzt so, also ich schätze die Höreranzahl, die dieser Hörsaal fasst und da alle die meisten also sozusagen Sitzmöglichkeiten finden. Ne? Vielleicht kann man jemand, der gut im Zählen ist, dann natürlich ein bisschen abhelfen auf etwa 100, 120. Ne? Und wenn Sie sich vorstellen, also pro Halbstundentakt veranschlage ich, dass also vier sich eintragen können. Ja, die trennen zum Beispiel einfach von 10 bis 16 Uhr, sagen wir mal, dass er prüfe. Ja, dann sind das schon einmal 48, die da Platz haben. Ja, also können Sie sich vorstellen, dass man mit 3 Tagen ja, maximal das Auslangen finden müsste, wo ich solche Blöcke anbieten werde. Gut, aber das Nähere, ich muss mir das selber erst ein bisschen ausdüfteln, weil ich muss das auch alles dann koordiniert mit sonstigen Verbindlichkeiten, wie zum Beispiel Diplomprüfungen und Sitzungstermine und Ähnlichem, aber Sie werden das dann nach den Weihnachtsferien an meiner Tür angeschlagen finden können. Und ich werde es dann so unabhängig davon, wie dann bei der nächsten Vorlesung am 13. Noch einmal genau kundtun. So. Machen wir da nur eine kurze Notiz. So. Gut. Ja, dann komme ich somit zum heutigen Inhaltlichen. Nun, wie Sie ja bereits gehört haben, kann Philosophie als allgemeinwissenschaftliche, orientierungswissenschaftliche und letztendlich menschenwissenschaftliche, jeweils epochenwirksame Theorie verstanden werden. Nun, Plessners Konzeption der philosophischen Anthropologie, über die ich Ihnen heute berichten werde, versteht sich vor dem Hintergrund des im 20. Jahrhundert, im beginnenden 20. Jahrhundert interdisziplinär, oder heute sagen wir besser transdisziplinär, hervorbrechenden in die Spannung zwischen Biologie und Philosophie geratenen Lebensbegriffes. Dieser Begriff beschäftigt uns ja heute wiederum in mehrfacher Hinsicht. Nämlich erstens gilt die Frage,
wann beginnt eigentlich das menschliche Leben, als nach wie vor nicht eindeutig gelöst. Ne? Also sofort im Anschluss an die Zeugung, nach der Fusion von Ei- und Samenzelle oder erst in der 12. Schwangerschaftswoche, wenn die neuronalen Strukturen ausgebildet sind und so weiter. Also das ist die Spannung, in der sich bewegt. Also so wie früher, dass jemand die These vertreten hat, das menschliche Leben beginnt erst postnatal, also dem hängt heute niemand mehr ernsthaft an, aber zwischen diesen beiden Polen beginnt das menschliche Leben gleich von Anfang an, also der Fusion, der Zellfusion und der Mehrzellbildung oder eben erst später. Da gibt es noch den Streit in der Medizin, in der Ethik und damit verbunden natürlich auch in der Philosophie. Nun, im Anschluss an die bereits von Hegel vertretene Auffassung, dass eine der kernhaften Aufgaben von Philosophie, und ich komme immer wieder darauf zurück, darin besteht, ihre Zeit in Gedanken zu fassen, gelangte auch Plessner seinerzeit zu der Feststellung, dass die begriffliche Terminologie über die unterschiedlichen Epochen sich gewandelt hat. Also im 18. Jahrhundert zeigt Plessner, dass mit Kant vor allem noch oder auf Kant kulminierend auch der Begriff der Vernunft dominiert. Die Terminologie, des begriffliche, philosophisch begriffliche Terminologie des 19. Jahrhunderts mündet wiederum im Begriff der Entwicklung. Da können wir die Spannung gleich zwischen Hegel, Marx und Darwin ins Auge fassen, wenn wir das hören. Und im 20. Jahrhundert erfolgt nun eine allgemeine Zentrierung der begrifflichen Orientierung im Rahmen der Philosophie auf den Begriff des Lebens. Nun, beim Vernunftbegriff, beim seinerzeitigen, handelt es sich ja um das aus der griechischen Antike in das 18. Jahrhundert heraufgeführte Verständnis eines zeitlos unbegrenzten Allgemeinen des Seins. Beim Entwicklungsbegriff geht es um eine nach vorne hin unbegrenzte oder vorne hin unbegrenztes fortschreitendes Werden und darin eingebettet und eingelagert dem auf das neuzeitliche Verständnis von Wissenschaft und Technik hin konvergierenden Fortschrittsgedankens. Und im Lebensbegriff, der jetzt im 20. Jahrhundert auftaucht und hervorbricht, geht es schließlich um den Gedanken eines prinzipiell unbegrenzten schöpferischen Potenzials, das eben dem Lebendigen innewohnt. Aber dieser Gedanke des Lebendigen hat unterschiedliche Denkdimensionen angenommen, wurde auf unterschiedlichste Weise aufgefasst. Bei Plessner ist es so, dass es ihm geht tatsächlich um die Organisation des Lebendigen, um die Frage des Menschen als lebendigen Organismus, der einmal eingeholt werden muss in die Theorie und begriffen werden muss, damit überhaupt ein adäquater Menschenbegriff entfaltet werden kann. Diese Einholung des Lebendigen in den Gesamtkontext philosophischen Denkens und Nachdenkens finden wir zuletzt bei Aristoteles. Nach Aristoteles ist weitgehend vergessen worden, dass wir Menschen auch Lebewesen wie alle anderen sind. Nun möchte ich Ihnen gleich ein Zitat aus Plessners Schrift Die Stufen des Organischen und der Mensch bringen. Ich verwende hier die von Günter Dux und anderen herausgegebene Werkausgabe, den Band 4, der diese Schrift enthält. Und da setzt sich Plessner kritisch auseinander mit den noch ins 20. Jahrhundert hineinragenden, im 19. Jahrhundert bereits sozusagen etablierten Fortschrittsoptimismus. Hegel hat ja mal gesagt, die Geschichte bedeutet einen Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit. Also auch hier finden wir bereits den Fortschrittsgedanken in diesem allgemeinen Entwicklungsdenken bei Hegel angesprochen. Und der bricht auch mitten hinein in das 20. Jahrhundert. Und da sagt Plessner Folgendes auf Seite 37. Bitte? Die Stufen des Organischen und der Mensch. Ich habe es das letzte Mal aufgeschrieben. Ja, Plessner sagt ja Folgendes und auch damit leitet er seine Überlegungen auch ein. Dass jede Zeit findet ihr erlösendes Wort. Die Terminologie des 18. Jahrhunderts kulminiert im Begriff der Vernunft, die des 19. im Begriff der Entwicklung, die gegenwärtige im Begriff des Lebens. Dass einer Zeit nun gerade dieser und kein anderer Begriff als Symbol oder Vorwand kommt, sagt Plessner, hat bestimmte Gründe. Erlösend wirkt ein Wort nur, wenn die Zeit sich zugleich in ihm ihre Rechtfertigung und ihr Gericht spricht. Nie war die rationalistische Ideologie enthusiasmierender und der Grund der Dinge aufschließender als zu der Zeit, da um Freiheit, Natürlichkeit und Vernünftigkeit noch gekämpft werden musste, aber die feudale Gewalt mit ihrem Herzen schon für sie gewonnen war. Also hier wird der Gedanke der französischen Revolution angesprochen. Nie wirkte die evolutionistische Ideologie durchschlagender, Erkenntnis und Tat befruchtender als in der Übergangsperiode des zweiten Drittels des 19. Jahrhunderts, da die patriarchalische Lebensordnung vor der beginnenden Technisierung, Industrialisierung und Kapitalisierung kapitulierte. Der große Augenblick für die Ideologie des Lebens kam mit dem Rückschlag gegen den Fortschrittsoptimismus. Mit der Zivilisationsmüdigkeit, mit der Verzweiflung am schöpferischen Sinn des Sozialismus. Was bislang als letzte unverrückbare Möglichkeit gegolten hatte, Entwicklung und Fortschritt des alles organischen Daseins und menschlichen Tuns in der Welt, begann eine wesentlich resigniertere Zeit als Ideologie des expansiven Hochkapitalismus zu durchschauen. Mit diesem Erwachen kam aber auch die Sehnsucht nach einem neuen Traum, nach einer neuen Bezauberung. Und da sagt Plessner, bezaubern konnte nur etwas Unbestreitbares, das diesseits aller Ideologien, diesseits von Gott und Staat, von Natur und Geschichte zu fassen war und aus dem vielleicht die Ideologien aufsteigen, von dem sie aber ebenso gewiss wieder verschlungen werden, das Leben. Also das ist Plessner Versuch sozusagen einer sozialphilosophischen Rekonstruktion des leitenden Epochenbegriffes, der sich da im 20. Jahrhundert auftut. Bitte.
Von wann ist der Text?
Bitte?
Von wann ist der Text?
Erstmals aus dem Jahr 1927. Nun, im Sinne dieses hier von Plessner angesprochenen Versuchs, durch die Bezauberung des Lebensbegriffes aus den Rückschritten und Zerstörungen des 20. Jahrhunderts zu retten, also den Ersten Weltkrieg sozusagen, also im Hintergrund, kommt Plessner nun auf zwei Positionen zu sprechen, von denen er sich aber hinsichtlich des Lebensbegriffes selber abgegrenzt wissen möchte, nämlich Heidegger und Bergson. Für Heidegger verweist das lebendige Dasein des Menschen zunächst und in erster Linie auf die Beschränktheit und Endlichkeit seiner Existenz und aus der Not dieser ins endliche Dasein geworfenen Existenz und der daraus entspringenden Angst, Existenzangst in einem fundamentalen Sinne, macht Heidegger eine Tugend, nämlich die Frage nach dem unsterblichen, unendlichen, essentiellen Grund des existierenden Daseins, nämlich dem Sein. Also für Heidegger führt der Lebensbegriff und das, was er sozusagen um Heidegger herum als lebensphilosophische Deutung verstanden werden kann, die Frage nach dem Sinn von Sein. Als eigentlichem Sinn alles Lebendigen und Quelle aller Kreativität. Heideggers Philosophie kann in diesem Sinne auch als Existenzialontologie gefasst sein und der Mensch wird darin verstanden als ein in unüberschaubare Vielfalten und darum ist es in der Philosophiegeschichte in der klassisch-abendländischen ja immer schon gegangen, das Menschsein oder der Mensch als ein in unüberschaubare Vielfalten zerfallendes Dasein verortet wird, aus dem eben ihm die Angst vor dem Hineinfall ins Nichts entsteht, ausgehend vor der Drohung seiner eigenen Nichtigkeitserfahrung. Nun, Heidegger betont stets also diese Orientierung, dass es letztendlich um die Seinsfrage, um die Frage nach dem Sinn von Sein geht und von hier aus formuliert Heidegger auch seine grundlegende Kritik an jeder Art von Menschenwissenschaft. Also Heidegger würde sich strikt dagegen stellen, zu sagen, Philosophie sollte sich als allgemeine Wissenschaft von Menschen verstehen. Dagegen wendet sich Heidegger einer wildwütigen Ausrichtung gegen alles, was mit Plessner zum Beispiel unter dem Begriff philosophische Anthropologie auftaucht. Nämlich in dem Sinn argumentiert Heidegger, dass die Menschenfrage zur Verschleierung nach der Frage nach dem Sinn von Sein führe. Eben deswegen dürfe die Menschenfrage überhaupt nicht als zentrale philosophische Frage gestellt werden. Ja, und einen etwas anders gelagerten Lebensbegriff finden wir bei Bergson. Bei Bergson steht Leben weniger für die daseinige Existenz, sondern als Metapher für das Unbegrenzte, Unabgrenzbare. Da stimmt er ja mit Heidegger überein. Rational, aber weitgehend nicht bestimmbare Dahinströmen der Zeit. Ja? Also Heidegger hat ja auch seine Hauptschrift mit dem Titel Sein und Zeit versehen, aber bei Heidegger erfolgt die Orientierung auf den Seinsbegriff und bei Bergson auf den Zeitbegriff.
Könnten Sie den Namen noch mal aufmerksam?
Bitte?
Dieser Bergson, ich habe es nicht genau verstanden.
Ach so, okay, ja, bitte, entschuldigen Sie. Ja. Also, ich schreibe mal beide auf. Ja, also während bei Heidegger in seiner Hauptschrift Sein und Zeit den Charakter der endlichen Verzeitlichung unter der Voraussetzung des unendlichen Seins hat, geht es bei Bergson um das Unendliche der Zeit selber. Das Unendliche der Zeit als Lebensstrom. Und im Rahmen der von Bergson präsentierten Lebensphilosophie geht es eben darum, das innere Wesen des lebendigen Entwicklungsstromes intuitiv zu erfassen. Das ist bei ihm sozusagen die zentrale Orientierung. Und wodurch unterscheidet sich jetzt Plessner von dieser lebensphilosophischen Orientierung oder von dieser Art der Abarbeitung der Philosophie am Lebensbegriff, der bei Heidegger eben auf das Sein verweist und bei Bergson auf den unendlichen Strom der Zeit. Nun, bei Plessner geht es darum, dass der Begriff des Lebens im biologischen Sinne ernst genommen wird. Was Plessner anstrebt, ist der Versuch einer Rekonstruktion der menschlichen Existenz oder des menschlichen Daseins aus den biologischen Entwicklungsbedingungen oder Vorbedingungen der in das Sein eingelagerten lebendigen Natur. Ohne dabei aber im Sinne eines schlecht verstandenen Reduktionismus, Biologismus oder Primitivdarwinismus annehmen zu wollen, dass das, was den Menschen ausmacht, bereits keimhaft in der Natur angelegt wäre. Nun, die Philosophie von Plessner versteht sich eben pointiert als allgemeine Wissenschaft von Menschen. Das ist das Grundkonzept seiner philosophischen Anthropologie, dem sich auch das, was das Kognitive, das Denken und all das daran gelagerte bedeutet, erklärt. Für Plessner ist der Mensch zunächst einmal zu betrachten als Lebewesen, wie alle anderen Lebewesen auch. Und damit eingebunden in einen übergreifenden Mensch-Natur-Zusammenhang zu betrachten. Der Mensch schließt dabei mit seiner körperlichen Natur an die organische Natur an, ohne aber eben in einem linearen Sinne aus der organischen Natur heraus allein erklärt werden zu können. Das ist nicht das Anliegen Plessners. Plessner geht es dann vielmehr um die entscheidende Frage, wie kommt es zur humanspezifischen Differenz? Ja, das ist ja das Entscheidende. Bitte. Der Unterschied ist der, dass die menschliche Natur sich nicht auf die organische Natur reduziert. Ja? Also da müssen wir einen etwas breiteren Naturbegriff einsetzen. Ja? Ja? Aber auszugehen ist davon, dass uns mit anderen Lebewesen, also mit der organischen Natur, ja vieles verbindet. Ja? Und um die spezifischen Bestimmung der menschlichen Natur zu kommen. Das heißt ja auch nicht, dass der Mensch jetzt sozusagen eine eigene Natur hat, sondern nur aus einer ganz bestimmten Relation zur biologischen Natur her sich als naturgebunden zu verstehen hat. Ja? Das ist Plessner wichtig, dass wir sozusagen mit dem Boden auf den Füßen bleiben und daran denken, dass wir uns der organischen Natur nicht entheben können. So wie das seinerzeit auch bereits Aristoteles versucht hat nahezulegen. Sie erinnern sich, dass die Seele des Aristoteles lässt sich nicht von der Leiblichkeit abkoppeln. Und dieser Meinung ist Plessner auch. Das heißt, die organische Natur bietet nur die lebendige Grundlage, an welche die humanspezifische Organisation des Lebendigen anschließen kann. Und die humanspezifische Organisation des Lebendigen, sage ich einmal vorweg, wir werden dann noch darauf zu sprechen kommen, lässt sich ja auch so erblicken, dass zu dieser Art der Organisation des Lebendigen die Hervorbringung von Geist und Denken gehört. Also das, was der Mensch aber, argumentiert Plessner, in seiner Humanspezifität ist, muss er erst höchst eigentätig und selbstständig ausbilden und hervorbringen. Und was das Gleiche, was das bedeuten kann überhaupt, dass ein Lebewesen wie der Mensch und alle anderen auch, das, was es ist, erst aus sich hervorbringen muss, verstehen wir bereits aus der aristotelischen Physik her. Erinnern sich, Aristoteles hat zwei Arten von Dingen unterschieden, die es ins Auge zu fassen gibt, nämlich solche, die durch anderes gemacht und hervorgebracht werden und solche, die von sich selber aus da sind. Das sind Lebewesen, sagt Aristoteles. Und hier schließt Plessner an. Ja, bitte.
Aber bei Plessner die Hauptaufgabe der Philosophie darin sieht, sich mit dem Wesen des Menschen zu beschäftigen, ist das nicht irgendwie eine sehr provinzielle Beschränkung der Aufgabe von Philosophie, besonders bei einer Anerkennung, dass die Menschen ja grundsätzlich Lebewesen wie alle anderen sind. Ich finde, das ist ein wenig so, als würde ein geografisches Institut sich ausschließlich mit dem Straßenzug beschäftigen, in dem sich befinden, die gesamte restliche Welt nicht zur Kenntnis nehmen. beim Flessner anerkennt, dass Menschen grundsätzlich sich nicht grundsätzlich von anderen Lebewesen unterscheiden, müsste es für ihn auch eigentlich einen Lebensbegriff geben, nicht einen Menschenbegriff. Ich meine, natürlich gibt es einige menschliche Spezifika, aber es gibt auch spezifische Merkmale von Elefanten, von Kellerarten, von Zitterarten, von jedem Tier. Aber das macht diese einzelnen Lebewesen interessanter als andere. Ich finde, dass wenn man anerkennt, dass Menschen Lebewesen, die alle anderen sind, man auch anerkennt muss, dass die menschliche Spezies nicht interessanter ist als irgendeine andere Spezies, dass man sich deswegen mit dem Leben generell beschäftigen sollte, nicht mit dem menschlichen Leben.
Ja, aber der Grundgedanke ist zunächst ein anderer, nämlich, da kann die Frage umgekehrt stellen, lässt sich irgendeine humanspezifische Äußerung auffinden, die ohne Menschenbegriff erklärbar wäre? Gibt es das? Und um das geht es eben Flessner, ne? Wenn es auch zum Beispiel bei Heidegger um die Frage nach dem Sein geht, so stellt sich ja immer schon auch die Frage nach dem Denken des Seins. Wir haben das diskutiert. Ne? Wie kann Sein gedacht werden? Da komme ich dann gleich zur Frage nach dem Denken selber. Und um das, was Denken ist, zu verstehen, muss ich mir wieder die Einlagerung des Denkbegriffes in den Menschenbegriff vor Augen führen. Ne? Und dem geht es hinterher, muss ich versuchen, ernsthaft mich zu bemühen, das, was hinter dem Begriff steht, tatsächlich aus seinen Bedingungen heraus zu rekonstruieren. Das ist der Versuch von Flessner. Ne?
Aber man kann auch die spezifischen Merkmale beispielsweise des Zickerarts nicht angemessen würdigen, ohne vorher die Natur des Zickerarts geklärt zu haben. Aber daraus leitet man ab, dass der Zickerart interessanter ist als irgendein anderes Wesen. Genauso wie aus der Tatsache, dass man, um die Humanspezifika verstehen zu können, den Menschen definiert, nicht ableitet, dass ein menschliches Wesen in irgendeiner Weise interessanter ist als irgendein anderes Wesen.
Naja, das ist ja nur damit gar nicht behauptet, also wert. Nicht? Ich meine, ich verstehe sie leider nicht ein wenig sozusagen rustikhaft, weil ich nach wie vor etwas verschlagene Ohren habe in dieser Hörsaalakustik. Aber also wenn ich sie richtig verstanden habe, dann ist der Menschenbegriff sozusagen nicht so entscheidend zugunsten von bestimmten Spezifitäten, ne, die im Rahmen von Welt geäußert werden können. Aber können Sie das noch einmal an Punkt bringen?
Ich halte diesen Menschenbegriff eigentlich sogar für vollkommen unnötig.
Das hat aber auch Flessner nicht behauptet. Ne? Sondern es geht nicht, und das ist vielleicht also auch ein Missverständnis, es geht hier nicht um eine vertikale Differenzierung, also die Überordnung sozusagen also des Menschen über alle anderen Lebewesen. Es geht um eine horizontale Ausdifferenzierung. Wenn ich daher über Denken sprechen möchte, dann muss ich über das Humanspezifische sprechen, solange ich Denken nicht von einer anderen Artspezifität herkommend lokalisieren kann. Ne? Da ist ja auch einiges aufgebrochen im Verlauf des 20. Jahrhunderts. Ne? Wir beobachten ja heute auch Primaten bei basalen, also ansatzweise Denkleistungen, und ich würde sogar noch viel weiter gehen, und da stimme ich aber mit dem Lebensbegriff bei Flessner überein, dass wir dann, wenn wir Denken als kognitive Leistung betrachten, also im allgemeinen Rahmen von Kognitivität betrachten, und Kognitivität seinerseits im Kontext von Informationsverarbeitung betrachten, natürlich die Ansätze des Denkens bereits aus vormenschlichen Lebewesen bis hin zu den Einzellern rekonstruieren können. Ne? Nur gleichzeitig geht es darum zu differenzieren und zu zeigen, was innerhalb dieses Systems von Differenzierungen die humanspezifische Differenz ausmacht. Und zwar durchaus auf der horizontalen Ebene und nicht unbedingt auf einer vertikalen. Ne? Das kann ja durchaus sein, dass wir drauf kommen, dass die Lebensführung anderer Lebewesen eine viel geschicktere und gescheitere und überlebensträchtigere ist als die unsrige. Ne? Es sind ja ähnliche Gedanken ja seinerzeit mehrmals hochgekommen, im Zuge der Zeit des Kalten Krieges, nicht, wo sich zunehmend herausgestellt hat, dass die menschliche Gattung sich zunehmend in Stand setzt, sich nicht nur einmal, sondern gleich mehrmals selbst zu vernichten, also mit atomaren Waffen. Und da hat man immer gesagt, gut, aber das Einzige, wenn es zu einem also weltübergreifenden Atomschlag kommt, was überbleiben wird auf der Welt und was überleben kann, das sind Insekten. Die werden wahrscheinlich überleben. Nicht? Und da ist die Frage entstanden, sind die sozusagen überlebensfähiger als Menschen per se? Nicht? Und wenn ja, warum? Und so weiter. Nicht? Aber das ist dann nicht sozusagen weiterhin ausdiskutiert worden. Nicht? Ja, jetzt also ist Plessner ja nicht gerade daran gelegen, das menschliche Dasein auf ein Naturgeschehen zu reduzieren, wenn er die Lebenswesenhaftigkeit menschlicher Individuen betont, sondern die biologische Natur ist vielmehr das entwicklungslogisch zu erschließende Terrain, an das eine evolutionäre Ausarbeitung menschlicher Lebensbedingungen als relativ eigenständiger, einer horizontalen Ebene ausdifferenzierter Prozess anschließen kann. Das heißt, die auf diese Weise gestellte Aufgabe der Rekonstruktion des menschlichen Daseins oder, wenn wir so wollen, der anthropologischen Verfassung kann sich weder mit einem empirisch-biologistischen Reduktionismus im Sinne eines schlecht verstandenen Darwinismus begnügen, noch mit irgendeiner Spielart des spekulativen Apriorismus. Ja? Wenn Kant das A priori, ich habe darüber gesprochen, betont, so wird Plessner versucht, Plessner hier auch an Kant anzuschließen, und zwar nicht eben Kant widerlegen zu wollen, sondern nur darlegen zu wollen, dass dieses A priori erklärbar wird durch den Blick auf eine humanspezifische kognitive Leistung, die Plessner mit dem Begriff der Exzentrierung fasst. Ja? Das ist gleichzeitig sozusagen ein bisschen Vorwegnahme auf das, worauf es hinausläuft. Plessner argumentiert damit, dass er sagt, wir Menschen sind Lebewesen wie alle anderen auch, wir müssen im aristotelischen Sinne des Lebewesensbegriffes das, was wir sind, aus uns selber hervorbringen. Aber diese zentrische Position, die wir innehaben, wie alle anderen Lebewesen, an die koppelt sich eine ganz spezifische Kompetenz, nämlich sich exzentrieren zu können, nämlich aus unserem eigenen Zentrum herauszutreten und in dieses hinein blicken zu können und das auch zu müssen im Sinne einer elaborierten Reflexionsposition. Ja, ich bringe jetzt noch einmal ein Zitat, das an das jetzt Gesagte sozusagen also anschließt. Plessner sagt hier auf Seite 39, die alte Alternative, Empirismus, Apriorismus, sah hier so aus. Entweder ist der Mensch mit allen seinen Eigenschaften, körperlich und geistig, das letzte Glied der organischen Entwicklung auf der Erde. Das ist sozusagen die hierarchische Position. Dann ist sein Bewusstsein, sein Gewissen, sein Intellekt, das Formensystem seines Geistes und damit seine Kultur ein Naturprodukt, das Resultat der Großhirnentwicklung, das wird uns ja heute auch wieder nahegelegt, ne, von der kognitiven Neurobiologie, des aufrechten Ganges, bestimmter Veränderungen der inneren Sekretion und so weiter. Wie es aber zu diesem Resultat kommt und aus körperlichen Tatsachen geistige Dimensionen werden, bleibt allerdings ganz rätselhaft. Und an diesem Rätsel arbeiten sich die heutigen Diskussionen zwischen Philosophen und kognitiven Neurobiologen nach wie vor ab. Ich darf nur verweisen, nochmals auf eine Schwerpunktdebatte im Rahmen der Deutschen Zeitschrift für Philosophie. Es liegt schon einige Zeit zurück. Ich habe jetzt also die Nummer nicht ganz im Kopf, etwa vor 2 Jahren, unter dem Titel Hirn als Subjekt? Fragezeichen. Also eine Debatte, organisiert von Hans-Peter Krüger, die ist inzwischen in Form eines Sammelbandes herausgegeben worden wo sich auf der einen Seite die Top-Leute der kognitiven Neurobiologie wie Gerd Singer und Wolfgang Singer und Gerhard Roth geäußert haben und auf der anderen Seite Spitzenvertreter der Philosophie, wie zum Beispiel Jürgen Habermas und Wolfgang Welsch. Ja, und im Jahr 1927 hat Plessner sozusagen bereits also diese Möglichkeit, also der Debatte, vor Augen gehabt. Also das ist, wenn man sozusagen die empiristische Alternative fokussiert. Man kann sozusagen also das humanspezifische durch Zerlegung der neuronalen Strukturen aufdecken. Auf das läuft es in diesen Debatten zwischen Philosophie und kognitiver Neurobiologie hinaus. Oder, sagt Plessner, seine eigene Naturgeschichte in Verbindung mit der Geschichte der Organisation ist wie die ganze Natur eine Konstruktion des Menschen nach Maßgabe der a priorischen Grundformen seines Geistes im Rahmen seines Bewusstseins. Wie freilich der schöpferische Geist zu dieser konkreten Existenz in einem Menschen, zu dieser Abhängigkeit von seinen physischen Eigenschaften kommt, bleibt ebenso rätselhaft. Also was spricht Plessner hier an? Wenn wir sozusagen, das ist auch immer wieder Gegenstand der Debatte, mit Kant annehmen wollen, und das ist ja auch durchaus ein schwerwiegendes Argument, dass wir, wenn wir ganz bestimmte Strukturen des anthropologisch Verfassten untersuchen, und auch wenn wir die menschliche Natur, die in dem eingelagert ist, untersuchen, brauchen wir ja dazu Kategorien. Ne? Ja, wo kommen wir denn zu diesen Kategorien, mit denen wir erst Natur und uns selber bestimmen wollen? Nun ja, die sind uns, wie Kant nahelegt, a priori gegeben. Aber wenn uns die Kategorien a priori gegeben sind, warum brauchen wir dann mit unseren kategorienbildenden Denkleistungen denn überhaupt einen Körper, der das Denken erst ermöglicht? Ja? Weil bekanntlich, das wird niemand bestreiten, ohne funktionsfähiges Zentralnervensystem niemand denken kann. Ja? Also das sind zum Teil noch sozusagen ungelöste und offene Fragen, die Plessner hier bereits auch anspricht. Er sagt, jetzt beide Theorien, sowohl der Empirismus als auch der A priorismus operieren mit verschiedenen Argumenten nach demselben Prinzip. Sie setzen eine Sphäre, einmal die physische, das andere Mal die spirituelle, absolut und machen jeweils die andere Sphäre von ihr abhängig, ohne jemals imstande zu sein, anzugeben, wie gerade diese Sphäre in Abhängigkeit von der anderen auftritt und überhaupt kommen kann. Also was hier Plessner anspricht, ist der klassische von Descartes ausgehende Dualismus, ja, die Res Cogitans, Res Extensa Spannung, die hier ins Spiel kommt. Und das ist auch bestimmt auch die heutige Debatte. Gibt es eine Möglichkeit, diese dualistische Aufspaltung zu überwinden in der Debatte? Also entweder ist die naturale Körperlichkeit sozusagen das Primäre, was anzusetzen ist, oder der Geist im Sinne des A priori, oder also entkommen wir sozusagen also dieser dualistischen Spannung nicht, oder müssen wir, wenn wir der dualistischen Entspannung entkommen wollen oder Spannung entkommen wollen, uns mit einem Reduktionismus begnügen, ne, der ihm tatsächlich also diese Ausgangssituation von einer naturalen Körperlichkeit fokussiert und den Geist und das Denken als Elaborat naturaler Grundstrukturen verortet. Ne, und umgekehrt, die Naturalität der körperlichen Organisation als Produkt des Geistes fasst. Ne? Ja, und was Plessner von vornherein betont, und das wird uns dann späterhin noch beschäftigen, ist der Begriff des Doppelaspektes, der etwas anderes bedeutet als eine dualistische Aufspaltung. Ich werde Ihnen das gleich zu erklären versuchen, im Rahmen des Blickes auf die Frage, was ist überhaupt ein Lebewesen, was ist ein lebendiger Organismus. Ein lebendiger Organismus, ein Lebewesen, lässt sich nach meinem Dafürhalten, da knüpfe ich am besten an und gehe mit in einem Moment ein Stückchen hinaus, mit drei Kriterien bestimmen. Nämlich Eigenaktivität, das ist der aristotelische Gedanke, ne? Etwas, was das, was es ist, aus sich selber hervorbringen muss, lässt sich besetzt mit dem Begriff der Eigenaktivität. Das einfachste Einzeller als Lebewesen lassen bereits Eigenaktivität erkennen, ja, zum Unterschied von der nicht belebten Natur, wo es diese nicht festzustellen gibt. Zweitens, Innen-Außen-Differenz, es gibt ein Innen und ein Außen. Und drittens, auf der Grundlage dieser Innen-Außen-Differenz mit der Umwelt interagierende Informationsverarbeitung. Ja? Also Eigenaktivität, Innen-Außen-Differenz und Informationsverarbeitung. Und auf dieser Ebene des Innen-Außen-Unterschiedes setzt Plessner jetzt an. Plessner sagt, dieses Innen und Außen von Lebewesen lässt sich nicht fixieren, im Sinne einer starren Fixierung, sondern Innen und Außen sind zwei Richtungsdimensionen. Ja, das Lebewesen richtet sich eigenaktiv von innen nach außen und das, was es außen vorfindet, informationsverarbeitend, sage ich, einzuholen. Ja, das ist gemeint bei Plessner mit dem Begriff des Doppelaspekts oder der Doppelaspektivität. Und dort, genau dort gilt es, Lenin und Plessner nahelegen anzusetzen. Das heißt, die hier von Plessner ins Spiel gebrachte Begrifflichkeit oder der Begriff des Doppelaspekts wird sich für seine gesamte Theorie als zentrale Zugangskategorie, als Schlüsselkategorie erweisen. Gemeint ist mit Doppelaspektivität die für das Verständnis des Lebendigen unhintergehbare und auf keine der beiden Seiten reduzierbare Differenz von innen und außen als Richtungsdimension. Ja, jetzt möchte ich daran erinnern, dass ich seinerzeit gesagt habe, in diesem Richtungsstreit zwischen Parmenides und Heraklit würde ich mich lieber auf die Seite von Heraklit und auch mit Hegel auf die Seite von Heraklit schlagen, nämlich nicht das Unbewegte zu betonen, sondern sein als Bewegtes, als Werdendes zu betrachten. Und das ist auch für das Verständnis der Gedankenführung von Helmut Plessner durchaus zuträglich. Also Leben als Prozess der Bewegung, des Werdens zu betrachten. Und darin eingelagert versteht sich auch diese Doppelaspektivität von zwei voneinander unterschiedenen, aber gleichzeitig im politischen Sinne, denken Sie an Hegel, zusammenhängenden Richtungsdimensionen. Da bringe ich Ihnen jetzt ein Zitat auf der Seite 187 von Helmut Plessner, Stufen des Organischen und der Mensch, wo Plessner sagt, Leben ist Bewegung, kann ohne Bewegung nicht stattfinden. Auch wenn die Erfahrung diesen Satz nicht durchgängig bestätigt gefunden hätte, stünde seine Wahrheit aus a priorischer Notwendigkeit fest. Ein Ding positionalen Charakters, also ein Ding, das das, was es ist, aus sich selber hervorbringen muss, kann nur sein, indem es wird. Der Prozess ist die Weise deines Seins, seines Seins. Also der Prozess eines Lebewesens ist die Weise seines Seins, sollten wir verstehen, legt uns Plessner nahe. Ja, es scheint mir wichtig, also diese, vielleicht verstehen Sie jetzt mehr, warum Plessner also es so wichtig ist, zu betonen, dass wir Menschen Lebewesen sind. Wir müssen uns wie alle anderen aus uns selber hervorbringen, eigenaktiv aus uns selber hervorbringen, das, was wir sind, prozesshaft werdend als Lebewesen aus uns hervorbringen und gleichzeitig müssen wir das, was wir sind, vor dem Hintergrund oder unter der Bedingung der Doppelaspektivität, also des Innen und des Außen, hervorbringen und informationsverarbeitend uns auch verhalten. Ja, und jetzt der weitere Begriff, den ich hier also eben einsetze, ist der der Informationsverarbeitung, gekoppelt mit einem ebenfalls relativ weiten Begriff der Kognitivität. Das haben wir auch mit anderen Lebewesen gemeinsam. Aber die Art und Weise, wie sich humanspezifische Kognitivität ausbildet, würde ich fassen mit dem Begriff des Denkens. Ja? Aber darauf werden wir dann noch mit Blessner zu sprechen kommen. Der wichtigste Aspekt also der Denkleistung beruht auf der Exzentrierungsfähigkeit. Also sich selber betrachten zu können, sich selber als denkend reflektieren zu können und das Denken des Denkens zum Gegenstand machen zu können, das alles hängt damit zusammen. Ja? Und daher betont Blessner für das Humanspezifische den Begriff der exzentrischen Positionalität zum Unterschied von der zentrischen, also allein von sich ausgehenden, aber sich bei diesem von sich ausgehen nicht reflektieren könnenden Position, wie sie allen Lebewesen gemeinsam ist. Und das Humanspezifische ist sozusagen darüber hinaus ein Stück sich differenzieren zu können. Bitte.
Bei Schocken und Städte hat er gerade bewiesen, dass Kleinkinder noch nicht differenzieren können.
Ja.
Also sind Kleinkinder keine Menschen in dem Sinne.
Ja, ja, es ist in dem Sinn ganz gut, dass Sie auf Piaget verweisen. Ich habe ja auch versprochen, in meiner Ankündigung auf Piaget einzugehen. Das werde ich in diesem Semester nicht mehr schaffen. Wir haben mit Blessner dann noch genug vor uns. Aber es ist eins richtig, also Blessner hat uns nur darauf verwiesen, dass diese Exzentrierungsleistung, also dass sich aus sich selber heraustreten können, wir können das auch mit einer basalen Reflexionsleistung fassen, das Humanspezifische ausmacht. Aber wie jetzt also sich diese Exzentrierungsleistung entwicklungsgeschichtlich denken lässt, hat uns Blessner nicht verraten. Blessner hat sozusagen eine Strukturtheorie uns geboten, die uns unsere anthropologische Verfasstheit erklärt, aber keine Entwicklungstheorie. Und Piaget ist nun hergegangen und hat seine philosophischen Überlegungen auf der Ebene des Erkennens und Denkens lassen sich auch mit dem Begriff genetische Epistemologie genetische Epistemologie begrifflich fassen. Piaget hat versucht zu zeigen oder hat versucht, die Ausarbeitung oder Ausbildung der humanspezifischen Denkleistungen über den Prozess der ontogenetischen Rekonstruktion uns vor Augen zu führen. Also die Rekonstruktion des Denkens aus der Ontogenese darzulegen. Und da lässt sich auch der Übergang sozusagen vom dominant organischen zum kognitiven und humanspezifizierenden sehr schön darlegen. Ja? Also bei einem frühestkindlichen Individuum dominiert noch die Sensomotorik, das Sensomotorische. Ja? Aber das sollte nicht zu dem Missverständnis führen, dass Piaget der Auffassung wäre, da ist noch nichts Menschliches da. Ne? Das ist noch ein kleines Baby, ist noch ein Viecherl sozusagen, das plärt und strampelt. Das hätte er nicht zugelassen, diese flache Feststellung, sondern vielmehr versucht uns Piaget zu zeigen, dass diese Dominanz des Sensomotorischen ein erstes kognitives Schema beinhaltet, das insofern schon humanspezifisch strukturiert ist, als es ja bereits weiterhin ausgebildet worden ist durch Interaktionsleistungen mit der frühkindlichen Umgebung, die bis ins Pränatale zurückreichen. Ja? Oder anders gesagt, sobald das menschliche Gehirn ausgereift ist, in der 12. Schwangerschaftswoche, können wir schon Interaktionen des frühestkindlichen Individuums auf der pränatalen Stufe mit seiner Umgebung beobachten. Ja? Und dabei dominiert noch sehr stark eben das Sensomotorische, und das hält sozusagen noch bis in die frühen Phasen des Postnatalen an. Aber die Art und Weise, wie sich ein frühestkindliches Individuum bewegt, ist bereits kognitiv, basal kognitiv informationsverarbeitend angebunden und eingebunden. Ja? Und daher kann an die Sensomotorik der Aufbau der kognitiven Funktionen und Strukturen, also der Aufbau der Strukturen des Denkens, Schritt für Schritt ansetzen. Ja? Und da kommt zum Beispiel das ins Spiel, was Bergson so wichtig war, die Frage der Zeitdimension. Geht es hier nicht um eine dahinströmende Zeit als solche, sondern um jenen Zeitbegriff, den uns Kant in seiner transzendentalen Ästhetik nahezulegen versucht, nämlich Zeit als innere Anschauungsform. Ja? Also wenn wir diese Gedanken Kants mit dem Versuch der ontogenetischen Rekonstruktion Piagets verknüpfen, dann können wir leicht verstehen, dass dieses a priori sich ein bisschen genauer durchleuchten lässt. Wenn zum Beispiel frühkindliche Individuen Schritt für Schritt Zeitmuster entwickeln, die aber nur in der Auseinandersetzung mit der Zeitrhythmus-Umgebung entstehen können und des eigenaktiven Reagierens darauf entstehen können. Sodass sie dann sich darauf einstellen mit ihrem Rhythmus, nach der Mutterbrust oder dem Fläschchen, je nachdem, in strukturierteren Zeitabschnitten zu verlangen. Und dadurch wird in einem ersten kleinen Schritt das dominant Sensomotorische, also das sogleich beim ersten Hungerimpuls sozusagen losstrampelnde und losquäkelnde, etwas relativiert. Und um diese Relativierung geht es. Es geht um die Relativierung des körperlich-organischen durch die Kognitivität. Und das führt hin auf die Ausbildung des Humanspezifischen in der ausgereiften Form. Ansatzweise ist es schon da, würde Piaget sagen, aber es muss noch ausreifen. Und das schaffen frühkindliche Individuen in ihrer Eigenaktivität nicht allein und für sich, sonst könnte man ja einem kleinen Neugeborenen sagen, so, da setzt dich hin, nicht? Bilde deine Kognitivität aus und lern was, damit du dich ernähren kannst und so weiter. Das wisst ihr, funktioniert nicht, sondern hier sind Lernprozesse eingelagert, die ein Kind nur in Interaktion mit einer sorgenden Bezugsumgebung, eigenartig zwar, aber trotzdem nur in Interaktion mit der Bezugsumgebung realisieren kann. Ja? Also das wäre jetzt, weil das hier angesprochen wurde, war ist in dieser Phase sozusagen meiner Erörterungen zu Plessner ganz sinnvoll, also den Bogen ein bisschen, den Blick auf Piaget zu richten. Ich werde nicht mehr dazu kommen, Ihnen ausführlich darüber zu berichten. Ja, ich habe Ihnen heute versucht, den Grundansatz des Denkens von Plessner nahezubringen. Also das, was das Humanspezifische ausmacht, aus der Organisation des Lebendigen heraus zu rekonstruieren und daraus erst einen Begriff des Denkens und des Geistes gewinnen zu können, als Kernbestand theoretischer Philosophie. Wie Plessner hier weiterhin argumentiert und wie er vor allem auch zu seinem Geistesbegriff kommt, das werde ich Ihnen dann erst nach den Weihnachtsferien im neuen Jahr am 13. Jänner desselben berichten können. Für heute darf ich meine Ausführungen schließen. Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachtsferien und einen guten Übergang ins neue Jahr. Guten Tag.